Guten Abend allerseits und vielen Dank für das doch zahlreiche Erscheinen. Leopold Ziegler ist manchen weniger als Philosoph bekannt, denn für seine einsame, zurückgezogene, konzentrierte Existenz am Bodensee. Dennoch ist er, man glaubt es kaum, zweimal hier gewesen, in Berlin. Der erste Besuch dauerte 3 oder 4 Tage. Er eignete sich im Jahr 1928 und Ziegler fand es grauenvoll. Brieflich berichtet er einem Bekannten von seinem Berliner Erlebnis und bezeichnet die Stadt als einen, Zitat, siedenden Kessel, den man nicht mehr lebendig, will meine nicht mehr als der verlässt, der darin umgewirbelt wurde. Und weiter, fährt man abends über den Kurfürstendamm und überlässt sich dem fratzenhaften Spuk der Lichtreklame, die das Hirn auffrisst, sieht man das fiebrige Gewühl der Zehntausende, die jetzt nur eine Regung kennen, den totgehetzten Tag durch eine Sensation gleich welcher Art zu beschließen, so hat man bisweilen den bestimmten Eindruck einer kollektiven Geisteserkrankung, die sich an ihren Krämpfen und Zuckungen berauscht. Eine Libelle, die zufällig ihren Hinterleib unter ihre Fresswerkzeuge kriegt, frisst sich selber auf, ohne es zu merken. Zitat Ende. Gewiss, es dürfte schwierig sein, einen deutschen Philosophen zu finden, der so wenig wie Ziegler nach Berlin passt. Oder andersherum gesagt, man wird weit über Deutschlands Grenzen hinaus kaum eine Stadt finden, die Ziegler so wenig gemäß ist wie Berlin. Selbst ein Heidegger lässt sich in all seiner akademischen Gewandtheit, mit all seiner gewitzten zur Schaustellung des Provinziellen viel besser gedanklich nach Berlin verfrachten, als der so gänzlich ungewandte, weltfremde, den gesellschaftlichen Dingen schlechthin inkommensurable Ziegler. Auch er übrigens, wie sein berühmterer Kollege, ein durch und durch südwestdeutscher Charakter. 1881 in Karlsruhe geboren, waren seine weiteren Lebensstationen Ettlingen in der Nähe von Karlsruhe, das westliche Allgäu kurz vor Lindau, sowie als Wahlheimat der gesamten zweiten Lebenshälfte Überlingen. Hier suchten Ernst und Friedrich Georg Dünger zeitweise seine Nähe. Letzterer ließ sich in den späten 30er Jahren ebenfalls dauerhaft in Überlingen nieder und musste feststellen, dass es überaus schwierig war, überhaupt Umgang zu haben mit dem bewunderten Philosophen. Der nämlich repräsentierte den Typus des Kontemplativen so unvermischt rein, dass der jüngere katholische Freund Reinhold Schneider rühmend feststellte, der große Übergang der Arbeit ins Gebet sei die Zieglers ganzen Lebenswandel definierende Kraft. Was hatte so jemand in Berlin zu suchen? Nun, Ziegler war für ihn bis dahin ziemlich unüblich auf Vortragsreise und zu dem verheerenden Eindruck, den die Stadt auf ihn machte, trug gewiss bei, dass die 3 Vorträge, die er an 3 aufeinanderfolgenden Abenden hielt, nicht eben von Erfolg gekrönt waren. Ziegler kam nicht an. Zum einen war er der stille, oft kranke, infolge einer Hüfttuberkulose, die immer wieder auszubrechen drohte, an einer Gehbehinderung leidende. Zum einen also war er, wie wohl alle kontemplativ veranlagten Menschen, weder ein geborener noch ein geübter Redner. Zum anderen hatte er die zweifelhafte Gabe, vor Publikum stets Dinge zu äußern, die mit dem kollektiv Gewohnten, Gemeinten und Geforderten derart brachen, dass es den bornierteren Teil der Anwesenden schier auf die Palme bringen musste. Das schlagendste Beispiel für dieses Talent bietet, um dies kurz einzuschieben, der 2. Berlin-Aufenthalt. Er fiel in das Goethe-Festjahr 1932 und Ziegler war von der Gesellschaft für deutsches Schrifttum eingeladen, im Deutschen Reichstag über, natürlich, Goethe zu sprechen. Es waren diese Jahre vor Anbruch des Dritten Reiches, im Ganzen des Philosophen erfolgreichsten Jahre. 1929 hatte er als 3. Preisträger nach Stefan George und Albert Schweitzer den Goethe-Preis der Stadt Frankfurt bekommen. Die Reichstagsrede indes wurde zu einem grandiosen Misserfolg, der an den Berliner Misserfolg des Jahres 1928 nahtlos anknüpfte, ja ihn noch überbot. Ziegler brachte es nämlich fertig, vor einem Publikum, das auf nichts anderes versessen war, als den deutschen, den nationalistisch ausschlacht- und verwertbaren Goethe präsentiert zu bekommen, an des Dichters Übernationale, nämlich europäische Sendung zu erinnern. Die Reaktionen entnehmen wir am besten Zieglers eigener Schilderung im Vorwort zu der kleinen Broschüre 2 Goethe-Reden und ein Gespräch. Zitat: Von 1200 Zuhörern verließ eine beträchtliche Anzahl bereits nach den ersten Sätzen den Saal und bis zum Ende der Rede, welche die übliche Dauer von einer starken Stunde durchaus einhielt, mögen 200 bis 300 einzeln oder in Gruppen aufgebrochen sein. Zurufe wie Aufhören, Schluss jetzt, suchten mich vollends einzuschüchtern. Sittengeschichtlich verdient hervorgehoben zu werden, dass diese Zurufe von Mitwirkenden der Feier ausgingen. Zitat Ende. Wenn schon die ersten Sätze Skandal machten, wie lauteten sie? Zieglers Rede beginnt wie folgt. Zitat: Wir suchen nach Maßstäben für den dichterischen Rang und glauben, sie in drei Namen gefunden. Homer, Dante, Shakespeare sind diese Namen. Sie drücken das Höchste aus, was der Europäer vom Schaffen und Wirken des Dichters überhaupt weiß. So tun wir mithin gut, diese drei Namen einmal zuzulassen, in einer unbestimmten Erwartung, sie möchten uns die Vergleichspunkte liefern für die Größenordnung Goethe. Zitat Ende. Schon diese Sätze also waren zu viel für die dünnen Lymphen der Deutschtümler. Dass das Maß des deutschen Geistes, zumal im Dichterischen, ein europäisches Maß sei und seine vollkommenste Verkörperung in einem Griechen, einem Italiener und einem Engländer gefunden haben sollte, nicht aber in einem Deutschen selbst, diesen Gedanken konnten die Versammelten nicht einmal als Anfangshypothese gelten lassen. Interessant ist diese Hypothese aber deshalb, weil das, was Ziegler aus ihr macht, mitten in das Zentrum seines gesamten Denkens führt. In die Frage nämlich des Mythos. Homer, Dante, Shakespeare, sie alle drei haben nach Zieglers Ansicht deshalb das Höchste ausgedruckt, was der Europäer vom Schaffen und Wirken des Dichters weiß, weil sie in der Bilderwelt des Mythos zu Hause waren. Aufgehoben in und hervorgegangen aus einer Gesellschaft, deren Ordnung im Ganzen nichts anderes gewesen war als ein Spiegel der im Bewusstsein des Menschen wirkenden mythischen Kräfte. Gerade als Genies von schier übermenschlicher Schaffens- und Gestaltungskraft waren diese Dichter das Produkt ihrer jeweiligen Umgebung, ihrer jeweiligen, um das Entscheidende zu sagen, traditionsgebundenen Rechts- und Gesellschaftsordnung. Und in diesem Sinne, im Licht der Tradition, lassen sie, wenn man so will, durchaus sich als völkische Dichter bezeichnen, nämlich als die unbewussten Hervorbringungen, mit denen der jeweilige Volksgeist sich selber krönt. Nicht so aber Goethe. Denn in Zieglers Worten, Zitat: 200 Jahre nach Shakespeare gibt es im Abendlande keinen Mythos mehr, darin der Dichter mit der Seele beheimatet sein könnte. Zitat Ende. Und da es keinen Mythos mehr gibt, existiert auch keine im Mythos gründende, traditionsgebundene Rechts- und Gesellschaftsordnung mehr. Was Goethe war, das war er mit einem Vers Georges aus dem Stern des Bundes gesagt, als seltener Spross eigenen Ranges. Oder wiederum in Zieglers eigener Sprache, Zitat: Es ist, um alles mit einem Wort zu sagen, das beispiellose, aufwühlende und bis ins Mark erschütternde Erlebnis von der vollkommenen Unvereinbarkeit des eigenen So-Seins mit der geltenden Gesellschaftsordnung, an welchem Goethe zum Dichter wird. Zitat Ende. Keine Frage, diese Worte waren geeignet, den Geladenen im Reichstag zu Berlin ihre deutschvölkische Feierstunde zu verderben. Aber Zieglers folgte darin nur, wie man es als redlicher Denker nun einmal muss, seiner eigenen tiefsten Überzeugung. Die bestand darin, dass der Deutsche des Jahres 1932 weder einen Grund hatte, stolz auf sich zu sein, noch eine Berechtigung, Goethe als Heros vor sich herzutragen. Vielmehr sollten die Anwesenden daran erinnert werden, dass der hohe Rang des Deutschen, auf dem als konservativer Denker auch Ziegler, ja gerade er bestand, in dem gründete, was dieses Volk sein könnte, zunächst aber sich zu machen hätte. In der Gegenwart, so sah Ziegler es, war nichts davon verwirklicht, ganz im Gegenteil. Die dem deutschen Wesen entsprechende Form war vom Volk niemals verwirklicht worden, der war von ihm verraten worden zugunsten der ärgsten Formlosigkeit. Im Vorwort zu der Broschüre, in der die Goethe-Rede enthalten ist, schreibt Ziegler noch im selben Jahr 1932, dass, Zitat, nationalistische Erregung noch lange nicht mit nationaler Haltung identisch ist. Und weiter: Das gegenwärtige Deutschland hat nicht nur medizinisch seine Zuflucht zum Kurpfuschertum genommen, es hat auch sonst, was durchaus hierher gehört, den Geist in jeder Form geächtet, indem es sich mit der Hemmungslosigkeit des Ekstatikers den Urmächten des Lebens überantwortet, Blut, Trieb und Erbmasse oder Rasse. Mit Inbrunst von Millionen von Volksgenossen heraufbeschworen, gerät also das Blut in Gärung, beginnt der Trieb den Sinn zu vernebeln, wird Erbmasse als Schicksal gepriesen oder verdammt, jedenfalls aber als Schicksal vergötzt. Dass das Volk mit diesen Urmächten seine Erfahrungen machen wird, kann desto weniger ausbleiben, als es sich ihnen ausliefert, ohne die Gegenmächte zuzulassen. Die Gegenmächte, sage ich, die bisher überall walteten, wo Blut, Erbmasse und Trieb vom Geiste her gebändigt und gestaltet wurden. Indem ich das grenzenlos verlästerte Wort Geist in den Mund nehme, meine ich übrigens dasselbe unteilbare Ganze von Pneuma und Nous, von Spiritus und Intellectus, welches der junge Goethe seinerseits als Geist aufgefasst zu haben wünscht. Den Hinweis auf den jungen Goethe können wir hier auf sich beruhen lassen. Was Ziegler anbetrifft, so scheint mir klar zu sein, dass der Geist, den er seiner geistlosen Gegenwart gegenüber aufruft, in Gegnerschaft zu einem ungenannt bleibenden Autor entwickelt ist, Ludwig Klages. Der hatte eben erst die Summe seines Denkens veröffentlicht, das im schlechten Sinne epochemachende Werk Der Geist als Widersacher der Seele. Nicht nur gegen die rassisch aufgeladene Blutsmystik von Klages wendet Ziegler sich in diesen Jahren schroff, sondern er bricht mit dem gesamten Komplex eines lebensphilosophischen Irrationalismus, der für ihn jetzt nur noch Gegenbild ist, die Folie, auf der sein eigenes Verständnis des Geistes als vornehmsten Prinzip Europas entfaltet. Dieser Geist, daran lässt Ziegler keinen Zweifel, ist christlicher Geist. Der Geist Europas und der Geist des Christentums sind identisch. Ersterer ist, wie Ziegler zumal gegen den modischen Neopaganismus und gegen die populären Phantastereien der Ariosophie einwendet, ohne letzteren nicht zu haben. Erst recht aber ist keine bloße Beschwörung des Lebens imstande, den beklagenswerten Prozess der Entsakralisierung des Kontinents aufzuhalten und umzukehren. Dass das Leben am Geist zugrunde gegangen sei und das Heil deshalb aus dem geistlosen Leben komme, diese Grundannahme aller Lebensphilosophie macht Ziegler fortan nicht mehr mit. Bemerkenswert ist dies vor allem deshalb, weil das Buch, das Anfang der 20er Jahre Zieglers erster größerer Erfolg gewesen war, Gestaltwandel der Götter, durchaus als Stimme im Konzert der Lebensphilosophie und des modernen Irrationalismus wahrgenommen werden kann und wahrgenommen worden ist. Bis heute verbindet man Zieglers Namen, wenn man ihn überhaupt mit etwas verbindet, mit diesem Buch. Zu dessen begeisterten Lesern gehörte auch Ernst Jünger. Der hat noch im hohen Alter, wenige Jahre vor seinem Tod, einen Text mit dem Titel Prognosen geschrieben, den er für die Gesamtausgabe in Gestaltwandel umbenannte. Das Wort zu Jünger verdanke ich Leopold Ziegler, ebenso wie ein Gespräch über den Arbeiter, kurz nachdem er erschienen war. Vom Christentum hatte Ziegler, als er Gestaltwandel der Götter schrieb, ausdrücklich sein erstes Hauptwerk, nichts wissen wollen. Es gehörte für ihn, wenn man von den reinen Unmittelbarkeitsformen der Mystik absieht, zu einer vergangenen Epoche der Menschheit. Und noch die ausgedünnten Ersatzformen eines bürgerlichen Idealismus der Werte hatten nach Ansicht Zieglers in der Katastrophe des Weltkriegs ihr wahres Gesicht gezeigt und gehörten auf den Misthaufen der Geschichte geworfen, getreu dem Motto Nietzsches, was fällt, das soll man auch noch stoßen. Auf Heiligung des Daseins, auf eine Resakralisierung des Kontinents kam es Ziegler aber auch schon damals an. Und er erwartete sich diese Heiligung, diese Resakralisierung, von einer aus dem Prozess der Verwissenschaftlichung hervorgehenden, neuen, atheistischen Frömmigkeit. Der neue Mythos, auf den es ankam, würde ein Mythos Atheos sein, der Mythos eines Kosmos zwar voller Göttlichkeit, doch ohne die abgetanen Formen des Theismus. Wie zeitgleich Ernst Bloch ging auch Zieglers Sehnsucht nach Osten, nach Asien. Von einem Europ-Asien ist bei ihm bereits die Rede, als die Eurasische Bewegung erst noch in ihren Anfängen steckt, wobei Ziegler zu dieser Zeit um 1920 freilich eher Indien und China im Blick hatte als Russland und die Mongolei. Jedenfalls, Ziegler scheint einen weiten, an Selbstwidersprüchen nicht armen Weg zurückgelegt zu haben, wenn er 1928 erstmals einen Satz für den folgenden schreibt, der einen nicht geringen Teil seiner nicht- und antichristlichen Leserschaft zutiefst befremdete. Zitat: Stellen wir uns in Rücksicht auf die Religion ganz einfach auf die Plattform der Überlieferung als die gegebene und vorgefundene, so haben wir uns damit abzufinden, dass diese Überlieferung zuerst und zuletzt Christentum heißt. Zitat Ende. Das Bindeglied zwischen dem alten, auf die Utopie eines atheistisch-sakralen gerichteten und dem neuen, auf das Gegebene der Überlieferung sich stützenden Standpunkt liegt im zweiten großen Hauptwerk von 1925, das Heilige Reich der Deutschen. Wie so viele andere hatte Ziegler sich nach dem Weltkrieg und der deutschen Niederlage Gedanken über eine künftige Neuordnung Deutschlands und Europas gemacht. Die mittelalterlich-deutsche Reichsidee wurde jetzt für ihn wichtig und sie wurde, wie hinzugefügt werden muss, gerade deshalb für ihn wichtig, weil ihm, wie er von sich bekannte, alles Militärische und Bellizistische tief fremd geblieben war. Die Tat, die Ziegler von den Deutschen erwartete, war eine Friedenstat, das große Vorbild dafür, aber fand er im Mittelalter in der Person Kaiser Heinrichs II., der nämlich stieg am Gründonnerstag des Jahres 1043 auf die Kanzel des Konstanzer Münsters, um allen seinen Feinden zu vergeben und sein Volk dazu aufzufordern, das Gleiche zu tun. Ziegler stößt nun darauf, dass alles, was er bisher nach Indien, nach China projiziert und was er sich von einer Art Neobuddhismus erhofft hatte, auch in Europa einmal Wirklichkeit gewesen war, im christlichen Mittelalter. Dessen politische Reichsordnung sieht er tief zusammenhängen mit der geistlichen Idee des Gottesfriedens. Dieses Mittelalter ist die ewige deutsche Idee, an sie wieder anzuknüpfen, gegen die fallende Linie der Neuzeit, wird jetzt Zieglers Ansinnen, mit dem er, ich kehre zum Anfang zurück, 1928 nach Berlin gereist ist. Seine drei Vorträge mögen kein so großer Fehlschlag gewesen sein wie der Goethe-Vortrag vier Jahre danach, aber auch hier fand Zieglers das Publikum widerspenstig, verstockt und verschlossen. Er sei, berichtet er in dem bereits anfangs zitierten Brief, Zitat, ob schon eigentlich viele Freunde da waren, glatt durchgefallen, weil eine Betrachtung des europäischen Geistes, die sich auf das europäische Mittelalter erstreckt, überhaupt außerhalb jedes Interesses liegt. Es genügt das Zitat von zwei oder drei lateinischen Sätzen, die überdies verdeutscht wiederholt werden, um einen Mann unmöglich zu machen. Zitat Ende. Dass dies sich ausgerechnet in Berlin ereignete, scheint Zieglers irgendwie symbolisch zu sein, denn er schreibt, Zitat, die völlige Preisgabe aller traditionellen Kräfte ist eine erschütternde. Berlin ist schon halbwegs eine Vorstadt von Chicago geworden und klugen Amerikanern fällt diese unbegreifliche Kapitulation einer alten und großartigen Kultur vor der Kolonie, namentlich bei den Deutschen, sehr stark auf. Da im Augenblick zweifellos der Ingenieur das Wort hat, es sind nicht nur tüchtige, sondern auch wirklich hochstehende Menschen darunter, liegt das Verfahren des Erfinders nahe, der bei jedem neuen technischen Produkte gewissermaßen erstmal Tabula rasa macht und rein von der Aufgabenstellung her als erster Mensch beginnt. Diese Revolution der Gesinnungen ist die einzig wirkliche, die im verflossenen Jahrzehnt stattgefunden hat. Sie ist aber so durchgreifend und umwälzend wie der Bolschewismus, weshalb ich sie auch gerne als Kulturbolschewismus bezeichnen würde. Der typische Studienrat oder Oberlehrer ahnt natürlich so wenig von ihr wie der durchschnittliche Akademiker. Das wahnwitzige Tempo des Betriebs überholt gewissermaßen die Tatsache Zeit auf eine unendlich kleine Gegebenheit, die unmittelbare Gegenwart einschrumpft. Was einmal war, ist nie gewesen. Kronos, nein Kratos, der seine Kinder frisst, das Symbolon der Stunde. Dass dies den absoluten Leerlauf der Welt bedeutet, will niemand einsehen. Zitat Ende. Der absolute Leerlauf der Welt, der in einer Stadt wie Berlin ganz sinnfällig wird, in ihr gelangt der Abstieg Europas seit dem Mittelalter, gelangt die fallende Linie der Neuzeit als Zeitalters der Revolutionen ans Ziel. Es ist ein zielloses Ziel, denn wie Zieglers jetzt erkennt, hat eine Revolution stets nur sich selbst als Ziel. Das heißt, sie bewegt sich nicht in der Zeit auf etwas zu, sondern zermalt die Zeit im Prozess des immer schneller rotierenden Leerlaufs der beständigen Erneuerung von allem. Mit der Forderung, einen Schnitt zu machen, der diese Entwicklung beendet, wird Zieglers Philosophie zur gegenrevolutionären Philosophie und präfiguriert Ernst Jüngers Modell des Arbeiters, welcher ja als Beauftragter des Schnitts die revolutionäre Epoche auf revolutionäre Weise beenden soll. Präfiguriert gleichsam Friedrich Georg Jüngers Idee einer Perfektion der Technik, die gleichfalls um die Denkfigur des Schnitts kreist, mit welchem die Verwirklichung des Seienden durch die Technik in ein neues, elementares, ruhendes Sein überführt werden soll. Zieglers hat seine Berliner Vorträge schon im folgenden Jahr 1929 als Buch veröffentlicht, Der europäische Geist heißt es. Die Titel der drei Vorträge lauten Drama der Christenheit, Verwissenschaftlichung des Geistes und, mit einem Fragezeichen versehen, Neues Mittelalter. Hinzu kommt ein zuerst in der Europäischen Revue veröffentlichter Anhang Entgöttlichung der Welt, der nimmt in auffälliger Weise Karl Schmitts wenig später formulierte These eines Zeitalters der Neutralisierungen vorweg. Und auch dieses kleine Büchlein ist von Zieglers mit einem kurzen Vorwort versehen worden, welches streitlustig den Reflex all seiner Enttäuschungen enthält. Zitat: Das Fragezeichen hinter dem Titel des letzten Vortrages Neues Mittelalter steht hinter jedem einzelnen Satz dieser Betrachtungen, die die kompakte Majorität meiner Zeitgenossen je nach Geschmack entweder gleichgültig oder feindselig als gegenwartsfremd ablehnen wird. Der Mut, auf jede Gefahr hin nicht nur unzeitgemäß zu sein, sondern auch unzeitgemäß zu erscheinen, kostet zwar manchmal ziemlich viel, aber schließlich muss ihn irgendwer irgendwann einmal immer wieder aufbringen Und es ist ja nicht gesagt, dass unter allen Umständen stets die Zeitgenossen den längeren Atem haben müssen. Zwischen Ihnen und mir gibt es im Augenblick jedenfalls, man hat es mit wahrlich mit mir nicht misszuverstehender Deutlichkeit gezeigt, nur noch eine einzige Form der Verständigung, und das ist der Kampf. Der Tempel des delphischen Apollon trug für solche Fälle eine Inschrift, ein einziges und, wie ich meine, eminent europäisches Wort, Tarsei, sei stark. Zitat Ende. Ein christliches Reich Europa, von dieser Idee ist Ziegler fortan nicht mehr abgerückt. Auch nach 1945 hat er, der geborene Ghibelline, wie er sich in einem Brief an Reinhold Schneider nennt, sie weiter vertreten. Dabei war für ihn ausgemachte Tatsache, entschieden und besiegelt, dass eine politische Einheit Europas eben nur aus der religiösen Einheit kommen könne, niemals umgekehrt. Nicht aber ein beliebiger Mythos kann die religiöse Einheit ins Werk setzen, sondern allein der Logos als spezifischer Mythos des Christentums. Im europäischen Geist sind nur Wallis und Joseph de Maistre Zieglers Gewährsmänner für die These, dass, Zitat, die Wiedervergöttlichung Europas entweder eine Wiederverchristlichung oder dass sie überhaupt nicht sein wird, Zitat Ende. Ob diese Wiederverchristlichung indes auch eine Wiederverkirchlichung sein werde, diese Frage hat Ziegler bewusst offen gelassen. Es hing für ihn davon ab, ob es den Konfessionen gelingen werde, ihre Spaltung und vor allem ihre Spaltungsmütigkeit unter Einsammlung all der verstreuten Wahrheitskerne zu überwinden. Eine Ökumene nicht auf kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern auf höchster Achse war Zieglers Idee, so wie es die Idee von Leibniz als letzten Vertreter der Philosophia Perennis gewesen war. Ziegler selbst war, der Konfession seiner Mutter entsprechend, evangelisch getauft. Der früh gestorbene Vater aber war Katholik gewesen, und dies hat Ziegler stets als Symbol aufgefasst und darin sein Selbstverständnis als Denker zwischen und über den Konfessionen begründet. Er hat sich zwar in den 30er und 40er Jahren immer stärker dem Katholizismus angenähert, eine Konversion aber ist für ihn nie in Frage gekommen. Zu sehr stieß ihn an der katholischen Kirche und ihren Gläubigen der Dogmatismus ab. Es sei für ihn schwierig, äußerte er einmal, mit diesen Leuten umzugehen, für die das Gesetz wichtiger sei als die Gnade, die Scholastik wichtiger als das Evangelium. Hinzu kam, dass sein drittes Hauptwerk von 1936, Überlieferung, es handelt sich um sein Hauptwerk insgesamt zum Thema des Mythos, könnte man sagen, in katholischen Zeitungen ziemlich schlecht wegkam. Der Vorwurf lautete, Ziegler sei im Grunde kein christlicher, sondern ein gnostischer Denker, was von Ziegler wiederum als Beweis gewertet werden musste, dass auch die katholische Kirche sich längst auf fallender Linie befand, seitdem sie im Prozess der Gegenreformation den gesamten Komplex der Philosophia Perennis als gnostisch denunziert und von sich ausgeschieden hatte. Ohnehin war Ziegler kein Kirchgänger und sollte es nie werden. Das ist bedauerlich, denn wer so leuchtende Seiten zum Thema der Liturgie geschrieben hat, wie Ziegler in seinem 1944 fertiggestellten vierten Hauptwerk Menschwerdung, einer groß angelegten Auslegung der sieben Bitten des Vaterunsers, dem wünscht man, er hätte die katholische Liturgie konkret in ihrem ganzen Reichtum erlebt, hätte erfahren, was Jürgen von der Wense das unmittelbar anwesende Fluidum des Heiligen Geistes nennt, das jeden packt bei der Heiligen Messe. Die evangelische Kirche kam für Ziegler aber noch weniger in Frage. Wohl hat er das objektive Wahrheitsmoment der Protestantik als religionsgeschichtlichen Typus anerkannt. Im europäischen Geist heißt es dazu, Zitat, Protestantik, das ist nackte Unmittelbarkeit des Einzelnen zu Gott, das ist bohrendes Auge in Auge mit jener furchtbaren Abgründigkeit des Alles und Nichts, darin Welt, Menschheit, Gesellschaft mitsamt ihren Herrlichkeiten einfach versinken. Protestant sein, das heißt in alle Ewigkeit die Bürde der absoluten Alleinverantwortung vor Gott und für Gott freiwillig auf sich nehmen und sie auf kein menschliches oder übermenschliches Wesen zwischen Himmel und Erde abwälzen. Zitat Ende. In diesem Sinne hat es immer und in allen Religionen Protestanten gegeben. Aus solcher Protestantik aber eine eigene christliche Konfession zu machen, erschien Ziegler als ein Unding. Über Luther hat er sich meistens negativ geäußert, spricht von ihm als Bilderstürmer, der mit seinem Stahlbesen die Schätze der mittelalterlichen geistigen Frömmigkeit fortgekehrt habe. Was mit dem Pathos der Reformation begann, endete als nicht länger nur den Glauben und die Kirche, sondern alle Lebensbereiche betreffende Revolution in Permanenz. In ihr zehrt der neuzeitliche Mensch sich selbst auf, indem er sich an die Güter der Außenwelt, an den Kreislauf von Produktion und Konsum verliert. Ziegler schließt sich vollkommen dem Urteil von Novalis an, wonach das Zeitalter der Revolutionen in ein Zeitalter der Restitutionen zu überführen sei, nur das Wie steht in Frage. Unfraglich war, dass die Verfassung Weimars und dass die parlamentarische Demokratie zutiefst dem zu beendenden Zeitalter der Revolutionen angehörten. Und was den Traum von einer neuen Reichsordnung auf christlicher, auf hierarchischer Grundlage anbetrifft, hat Zieglers Idee innerhalb von wenigen Jahren eine erstaunliche Karriere hingelegt und entfaltete gerade unter katholischen Denkern und Schreibern eine ungeheure, im Detail glaube ich noch nicht ganz rekonstruierte Wirkung. 1928, mit seiner Idee eines neuen Mittelalters noch völlig isoliert, war Ziegler 5 Jahre später, im Anbruch des Dritten Reiches, sichtbares Glied einer mehr oder weniger gut eingrenzbaren Gruppe von politisch Aktiven oder vorsichtiger ausgedrückt von politisch sich äußernden Schreibenden, die als Reichstheologen von sich reden gemacht haben. Um Theologe in diesem Sinne zu sein, brauchte man freilich nicht Theologie studiert zu haben, auch wenn echte Theologen sich darunter befanden. Man brauchte auch nicht Katholik zu sein, auch wenn die Reichstheologie im Wesentlichen ein Ereignis innerhalb des Katholizismus gewesen ist. Es genügte die Überzeugung, dass die moderne Welt, die sich von ihrem christlichen Fundament losgesagt hatte, dass die säkularisierte Gesellschaft mit allen ihren in der Organisation des rein äußerlichen erstarrten Institutionen zum Scheitern verurteilt sei, wenn es ihr nicht gelinge, sich neu in der Tradition des Heiligen zu begründen. Wer Anfang der 1930er Jahre Reichstheologe war, sah sich, die deutsche Nation und den europäischen Kontinent vor die Wahl gestellt, Gott oder das Nichts. Es ist jene Wahl, die jüngst von einem Kardinal wieder prominent gemacht wird. Das Bewusstsein, vor dieser Wahl zu stehen, ist das alle im rein irdischen sich genügenden Gewissheiten umstoßende Bewusstsein davon, dass jeder Fortschritt, dass jede Revolution, die nicht in Gott und dem Heiligen gründen, ein Fortschritt und eine Revolution im Nichts, ein Fortschritt und eine Revolution des Nichts sind. Die wohl bekannteste Episode dieser sogenannten Reichstheologie, das ist ein kurzer Exkurs, den ich einschieben möchte für die, die darüber nicht Bescheid wissen, ist die dritte soziologische Sondertagung des Katholischen Akademikerverbandes gewesen, die vom 21. bis 23. Juli 1933 in der Benediktinerabtei Maria Laach stattfand. Der dortige Abt Ilde von Zerwegen, bekannt vor allem als Wegbereiter der Liturgiereform, in dessen Schriftenreihe Ecclesia Orens 1918 die berühmte Schrift von Romano Guardini über den Geist der Liturgie erschienen war. Dieser Herwegen hatte kurz zuvor zum großen Führer Adolf Hitler als Vater der Nation sich bekannt und entwickelte nun in seiner Begrüßungsansprache den Gedanken, der Totalität der kirchlichen Hierarchie entsprechend der neuen nationalsozialistischen Ordnung eine streng analog zu verstehende Totalität des Staatlichen. Mit dieser Gleichsetzung war zum einen der Punkt der größtmöglichen Annäherung der Katholiken an die neuen Machthaber definiert, zum anderen aber auch die Zone eines Vorbehalts, welcher sich daraus bestimmt, dass Gleichsetzung eben nicht Identität ist. Die kirchliche und die neue staatliche Totalität sollten einander gleichen, aber als einander gleichende blieben sie doch zwei verschiedene Totalitäten, unfähig unterschiedslos zu einer einzigen zu verschmelzen, wie es in der Logik des totalen Staates liegt, der per Definition eben keine zweite Totalität neben sich dulden darf. Nicht allein in der Ansprache von Herwegen kam diese Ambivalenz zum Ausdruck, sondern sie lag als Geist der Uneindeutigkeit über der gesamten Tagung, die deshalb auch nicht einfachhin als Brückenbauversuch der Reichstheologen zum Nationalsozialismus sollte abgetan werden. Karl Schmidt war unter den Vortragenden in Maria Laach übrigens derjenige, der sich am entschiedensten auf den Boden der neuen politischen Ordnung stellte und der den positiven Gebrauch des Begriffs totaler Staat am vehementesten verteidigte. Wir können nicht wissen, ob er dies mit voller innerer Überzeugung oder eher aus taktischen Gründen tat. Letzteres ist die Vermutung, die Andreas Köhnen in seiner umfangreichen Arbeit zum Fall Karl Schmidt äußert. Schmidt hielt, heißt es da, Zitat, seinem Begriff totaler Staat die Treue, um sich so die Chance zu einer autoritativen staatstheoretischen Gestaltung nicht zu verbauen, Zitat Ende. Schmidt wäre demnach Realist genug gewesen, um zu wissen, dass nur dann Aussicht bestand, politisch zu wirken und das Scheinreich der Nationalsozialisten in das echte Reich der Reichstheologie zu verwandeln, wenn man sich mit den neuen Machthabern zum Schein identifizierte und die Differenzen nicht zu offensiv, das heißt nicht in aller begrifflichen Schärfe betonte. Wie immer es sich damit verhält, in dem Schmidt vor den insgesamt etwa 150 Zuhörern, unter denen sich nicht wenige überzeugte Nationalsozialisten befanden, den totalen Staat verteidigte, und zwar noch über die Annäherung von Herwegen hinaus, sorgte er dafür, dass die Stimmung gegen jene Vortragenden aufschlug, die einer etwas skeptischeren Sicht das Wort redeten und die in aller Offenheit betonten, die politische Ordnung des Reichs, das ihnen vorschwebte, könne nicht die eines totalen Staates unter Ausschluss aller liberalen Elemente sein. Prominente Diskussionsteilnehmer neben Schmidt waren der katholische Philosoph Alois Dempf, der 1929, 4 Jahre nach Zieglers Heiligem Reich, sein Buch Sacrum Imperium über die mittelalterliche Reichsidee und Geschichtsphilosophie vorgelegt hatte, der Theologe Robert Grosche, der Geschichtsphilosoph Albert Mirgeler, der nach dem Zweiten Weltkrieg noch etliche großartige, heute völlig vergessene Schriften zur abendländischen Idee und zum Thema des Christentums veröffentlicht hat, einige andere, wie der Publizist Emil Ritter, Peter Wust, Karl-Anton Pritz-Rohan, in dessen Europäischer Revue Anfang der 30er Jahre auch Ziegler und Julius Evola veröffentlichten. Sie alle waren, wenn auch in ganz unterschiedlicher Intensität, von der Frage bewegt, ob nicht mit dem Ende des Weimarer Parteienstaates die Stunde gekommen sei, der Idee eines abendländischen Reichs auf christlicher Grundlage zu ihrer Wiedergeburt zu verhelfen. Nicht anwesend in Maria Laach war Ziegler. Dass seine Positionen trotzdem Gehör fanden, dafür sorgte ein Freund und Verbündeter, der als einziger evangelischer Redner zu der Tagung eingeladen war, der Nationalrevolutionär Edgar Julius Jung. Jung trat in Maria Laach in direkte Opposition zu Schmidts, ob echtem, ob scheinbarem Pakt mit dem totalen Staat und zog dadurch den Zorn etlicher anwesender Nationalsozialisten auf sich. Einer von denen soll geäußert haben, der Kerl gehöre recht bald nach Dachau. Das Ende der Geschichte ist bekannt, Jungs Verhaftung und Ermordung in der Folge der Ereignisse vom 30. Juni 1934. Grund für die Verstimmung in Maria Laach war Jungs Eintreten für einen autoritären Ständestaat gewesen, der als System konkreter Freiheiten das genaue Gegenteil des totalitären Einparteienstaates der Nationalsozialisten sein sollte. Die heute von der Mehrheit kaum mehr begriffene Unterscheidung der beiden Begriffe autoritär und totalitär am Vorabend des Dritten Reiches war sie, diese Unterscheidung, die Denkfigur der konservativen Revolutionäre, deren Vorhaben es war, die Autorität des Reichspräsidenten zu stärken, um die Machtergreifung der Nationalsozialisten und die totalitäre Gleichschaltung aller Lebensbereiche zu verhindern. Es war ganz im Sinne dieser Denkfigur, wenn Ziegler Anfang April 1932 2 als Flugzettel verteilte Wahlaufrufe des Überlinger Hindenburg-Ausschusses verfasst hat. Sie tragen die Überschriften »Warum Hindenburg?« und »Warum Hitler nicht?« Letztere Frage wird von Ziegler unter anderem wie folgt beantwortet, Zitat, »Weil er die verheißungsreichste Volksbewegung der Deutschen zur Aufpeitschung übelster Masseninstinkte missbraucht. Weil er in seinen Versprechungen zweideutig und maßlos ist, die Grenzen zwischen unmöglich und möglich geflissentlich verwischt und namentlich der Jugend das Wunsch- und Trugbild eines diesseitigen Paradieses vorspiegelt. Weil er den gegenwärtigen Parteistaat damit zu überwinden vorgibt, dass er die Staatsgewalt restlos seiner eigenen Partei ausliefert und die anderen Deutschen zu Bürgern zweiter Klasse herabwürdigt. Weil er die Kräfte der Nation keineswegs zum Befreiungskriege eint und sammelt, vielmehr in jeder deutschen Brust den Höllenfunken des Bruderhasses zur lodernden Flamme schürt. Weil er trotz der fast untragbaren Verelendung des Vaterlandes immer noch hartnäckig seine eigenen Maßnahmen zur Gesundung der kranken Wirtschaft verheimlicht. Zitat Ende. An dieser Stellungnahme ist mehreres bemerkenswert. Zum einen stellt Ziegler sich ganz selbstverständlich auf den Boden jener Volksbewegung, die das Ende des Parteienstaates ins Werk zu setzen sucht, um mit der politischen und geistigen Einflussnahme des Westens insgesamt zu brechen und eine wahrhaft deutsche, der Mittellage zwischen West und Ost gemäße Reichsordnung zu gründen. Das Wort Befreiungskrieg steht in Anführungszeichen und ist natürlich eine Reminiszenz an die antinapoleonischen Befreiungskriege der Jahre 1813 bis 1815. Und zum anderen wendet Ziegler sich schroff gegen jedes Paktieren mit den Stimmungen und Affekten, die das Volk dazu zu verleiten drohen, rein sich der Gewalt und dem Hass zu überlassen und damit jede vernünftige Planung in Politizis wieder zu durchkreuzen. Die Bürgerkriegsgefahr wird von Ziegler in eins gesehen mit einem Wirtschaftssystem, welches unter dem Wunsch und Trugbild eines diesseitigen Paradieses das Prinzip der Bedürfniserregung an die Stelle des echten Bedarfs setzt. 1927 hatte Ziegler eine Textsammlung mit dem Titel Zwischen Mensch und Wirtschaft veröffentlicht. Die gewiss einfache, aber folgenreiche Denkfigur, die die Vorträge entwickeln, lautet, ich spreche immer nicht in das Mikro, ist das besser ohne oder mit?
Ja,
gut. Die gewiss einfache, aber folgenreiche Denkfigur, die die Vorträge entwickeln, lautet, der Mensch ist das Maß der Wirtschaft, nicht die Wirtschaft, das Maß des Menschen. Trotz seiner Fundamentalkritik an der neuzeitlichen Veräußerlichung des Daseins war Ziegler aber kein Antikapitalist. Er teilte nicht die naive Überzeugung, der Verlust der heiligen Innenwelten des Menschen lasse sich durch planmäßiges Durchsetzen bloßer Bedarfswirtschaft rückgängig machen. Auch war er, wenn man so will, zwar Eremit, aber kein Asket. Er wusste einige der Genüsse der bürgerlichen Welt durchaus zu schätzen und war Realist genug, um zu wissen, dass mit fortschreitender Kulturentwicklung auch der Bedarf des Menschen ein ganz anderer werden konnte und das scheinbar Überflüssiges und Luxuriöses durchaus in den festen Bestand des Unverzichtbaren übergehen konnten. Inzwischen Mensch und Wirtschaft konzipiert er das Idealbild des Wirtschaftens nach dem Muster der Alchemie. Was in der Wirtschaft der echte Bedarf ist, die genaue Mitte nämlich zwischen reiner Bedarfsdeckung und falscher Bedürfniserregung, war für die Alchemisten die feste Größe des Goldes, das geheimnisvollerweise nicht allein das Ziel der magischen Operation war, sondern zugleich Ausgangspunkt und Medium. Das Gefäß sozusagen, das nicht brechen darf, wenn die Verwandlung der Erde in Gold gelingen soll. Später, in seinem Buch Menschwerdung und in der kleinen parallel entstandenen Schrift Entwurf eines Michael Dromenons, spricht Ziegler ganz biblisch von heiliger und babylonischer, adamitischer und kainitischer Wirtschaft oder auch von der Wirtschaft des Reiches und von der Wirtschaft des Gegenreiches. Im Westen wie im Osten allerdings sah er das Gegenreich heraufdämmern und die eigentlichen Heilkräfte hatten sich seiner Ansicht nach im Osten noch eher erhalten als im Westen. In den späten 30er und frühen 40er Jahren, mit der Entdeckung des jetzt für Ziegler immer wichtiger werdenden Franz von Baader, rückte dann auch die Ostkirche immer mehr ins Zentrum des Interesses. Ja, machte Ziegler sich die eurasische Idee zu eigen und sah in Russland den eigentlichen Boden der Legitimität im christlich-traditionellen Sinne. Zu keiner Zeit übrigens, weder vorher noch nachher, hat Ziegler sich so intensiv zu politischen und wirtschaftlichen Fragen geäußert, wie in den Jahren 1927, 28 bis 1934. Gerade für ihn ist erstaunlich, wie sehr er sich hier dem Glauben oder Aberglauben hingab. Das geschriebene und mehr noch das gesprochene Wort könnten den Gang der Dinge beeinflussen, aufhalten oder umkehren. Mit dem 30. Juni 1934 allerdings war die Sache gegessen. Ziegler konnte froh sein, dass Edgar Julius Jung vor seiner Verhaftung noch sämtliche Briefe Zieglers hatte vernichten können, sonst wäre ihm wohl das gleiche Schicksal widerfahren. Die Zeit der politischen Aktivität war nun vorbei, der totale Staat hatte gesiegt. Ziegler hatte sich, wie die übrigen Reichstheologen, damit abzufinden, dass das in der Zeitlichkeit bereits verwirkte Reich, wie er es einmal nennt, kein Gegenstand konkret politischer Hoffnungen und Planungen mehr sein konnte. Und doch blieb es, wie vor allem der 1935 einsetzende Briefwechsel mit Reinhold Schneider zeigt, der geheime Maßstab, an dem das politische Geschehen gemessen, nachdem es beurteilt wurde, blieb es über die Zeit des Dritten Reichs hinaus. Mit dem Ende der politischen Aktivitäten kehrte Ruhe ein. Und auch wenn diese Ruhe eine trügerische, gespenstische, immer wieder als bedrohlich empfundene war, wusste Ziegler sie doch zu nutzen und schrieb sein drittes Hauptwerk fertig, dann das vierte. Vorträge hielt Ziegler keine mehr und auch in Zeitungen und Zeitschriften publizierte er nur noch wenig. Am 14. November 1935 aber veröffentlichte er in der Frankfurter Zeitung einen sehr kurzen, schlicht und einfach der Bodensee überschriebenen Text, den ich, damit komme ich langsam zum Ende, gerne vorlesen möchte, weil er im Kleid einer wunderschönen Landschaftsbeschreibung das Maß anzeigt, in dem Ziegler sich noch immer als politischen Autor verstand. Nur an der Oberfläche nämlich handelt es sich um eine Liebeserklärung an die Landschaft, in der Ziegler seit 10 Jahren lebte und in die er sich nun vollständig zurückziehen sollte. Ich lese den ganzen Text, der ist auch nicht lang, und unterbreche zweimal für kurze Erläuterungen und Kommentare. Was unseren Bodensee, beginnt Ziegler, von allen alten Seen unterscheidet, den ebenbürtigen Bruder im Südwesten der Schweiz ausgenommen, ist seine Ferne und Weite. An keiner Stelle seine so vielfach geformten Ränder und Randerhebungen, nicht einmal in der Bregenzer Bucht, gibt er sich dazu her, bloßes Spiegelbild für himmelstrebendes Gefäß zu sein, sozusagen ein purer Vorwand der Natur, den reich bewegten Umriss ihrer Berge mit ihren bald jähen Sturz, bald sanften Schwung zum Tale in ein besonders wirksames Licht zu setzen. Nein, soweit sich dieser See ausdehnt und erstreckt, bleibt auch er selbst fürs Auge die selbstherrliche Gegebenheit, indem er es allein schon unaufhörlich durch sein ewig wechselndes Licht- und Farbenspiel zwischen Morgen und Abend beschäftigt. Denn dies ist ja die wahre Unerschöpflichkeit des Schwäbischen Meeres, dass es in jeder Tagesstunde und Jahreszeit, bei jeder Bewölkung, Benebelung und Besonnung ein anderes ist und eine allgemeine Aussage, welches seine eigentliche Farbe sei, von vornherein gar nicht zulässt. Wenn die übrigen Alpenseen entweder blau oder grün sind, missfarben oder fahl, so sieht der Bodensee je nach Windrichtung und Windstärke, je nach Sonnenstand und Luftfeuchtigkeit bald flaschengrün gefärbt aus, moosgrün, achatgrün. Bald brütet er unentwegt und wie mit einer dünnen Ölschicht übergossen in einem stumpfen Eisengrau, das sich gelegentlich bis zur toten Bleifarbe verdüstert. Bald leuchtet er, ein zarter Widerschein des Himmels, in einem sanften Blau, welches bei östlicher Luftbewegung bis zu einem fast harten Ultramarin, ja Kobaltblau, übergehen kann, um dann, dies namentlich in sommerlichen Abendstunden, in allen bunten Tinten des Opals verhalten aufzuglühen oder gar wie ein faltenlos ausgespanntes Stück Seide im lichten Blaugrün des Türkis zu erschimmern. Allzu arm ist die Sprache an Bezeichnungen für die zahllos gestuften Abschattungen innerhalb des Farbenkreises, die der See schon bei der leisesten Kräuselung seiner Oberfläche erleidet. Aber gerade in ihrer Unsäglichkeit bezaubern sie das Auge unwiderstehlich und versetzen uns leicht in jenen glückhaften Rausch der Sinne, den uns Deutschen sonst nur der Süden spendet. Ich halte kurz ein. Denn wenn irgendwo in dieser ersten Hälfte des Essays, mag man hier im letzten Satz eine Anspielung auf die politische Lage des Jahres 1935 finden. Gerade als Anhänger der Reichsidee musste Ziegler ja gegen jede nationalistische Verengung derselben eingestellt sein. Für den in großen historischen Zeiträumen Denkenden war bereits, wie er im Heiligen Reich der Deutschen darstellt, die Trennung in West- und Ostreich nach dem Tode Karls des Großen die eigentliche europäische Katastrophe gewesen. Die Abtrennung des germanischen vom romanischen Kulturraum hatte dem Kontinent einen unheilbaren Riss zugefügt. Aber man musste nicht dieses Buch, das Heilige Reich der Deutschen, gelesen haben, um die Anspielung zu verstehen. Den glückhaften Rausch der Sinne beschworen zu sehen, den uns Deutschen sonst nur der Süden spendet, das musste den Gebildeteren unter den Lesern als stehender Topos geläufig sein, seit Stefan George romanisches Formbewusstsein gegen die preußische Lebens- und Technikvergötterung aufgeboten und deutsches Wesen einzig in der Vereinigung von nordischer Romantik und südlicher Klassik, von germanischer Stoffentfesselung und romanischem Formprinzip verwirklicht gesehen hatte. Auch für die Gebrüder Jünger gewann in diesen Jahren der Süden die metaphysische Bedeutung einer zugleich elementaren und formspendenden Fülle, wie sie der Deutsche so die Ansicht aus sich selbst heraus nicht erlangen könne. Im Jahr 1935 geäußert, und sei es als Teil einer neutral sich gebenden Landschaftsbeschreibung, handelt es sich um einen Topos von unmittelbar politischer Stoßkraft. Unscheinbarer, aber in ihrer Aussage vielleicht nicht weniger wichtig, sind zwei Wendungen zu Beginn des Textes, die man beim ersten Lesen, wenn nicht übersieht, so doch nur als Teil des so sinnlich sich entfaltenden Landschaftsbildes wahrnimmt. Wenn Ziegler den See als eine selbstherrliche Gegebenheit feiert, die eine allgemeine Aussage, welches seine Farbe sei, von vornherein gar nicht zulässt, so versteht er ihn gewiss auch als Symbol für die Struktur der Wirklichkeit und nicht zuletzt der politischen Wirklichkeit im Ganzen. Die reine Phänomenalität der Dinge, auch der politischen Dinge, lässt sich nicht auf einen sie definitiv unterordnenden vorgängigen Begriff bringen, lässt sich also nicht zentral und zentralistisch, total und totalitär ordnen. Die Kategorie des Allgemeinen, darauf bin ich heute nicht eingegangen, ist der erkenntnistheoretischen Seite nach in Zieglers Werk ein so bestimmendes Motiv, dass die Annahme absurd wäre, das Wort sollte hier rein zufällig gefallen sein. Die nominalistische Wende des späten Mittelalters nämlich, mit welcher der Begriff des Allgemeinen erst seinen neuzeitlichen Sinn erhält, war für Ziegler der eigentliche Überlieferungsbruch. Und diesbezüglich enthält im Bodensee-Essay sogar das simple Wort Aussage einen Verweis, nämlich auf die in den Büchern Überlieferung und wenig später in Apollons letzte Epiphanie getroffene Bestimmung des Logos als sich selbst Aussagendem, der eben als solcher, auch eher in jedem Sinne selbstherrliche Gegebenheit, mehr sei als ein bloßer Allgemeinbegriff, nämlich der sich selbst aussprechende Seins- und Goldgrund der menschlichen Sprache selbst. Ziegler fährt dann fort. Wie dem übrigens sei, die Farben, eben diese Farben, entführen also den Betrachter immer wieder in die sehnsüchtige Weite, in der ich das Merkmal unseres Bodensees zu gewahren glaube. Wie gern wir auch mit unserem Auge beim Nächsten verweilen möchten, immer wieder entgleitet es uns und schweift nach den gegenüberliegenden Ufern, wenn diese sichtbar sind, oder nach den mehrhaft entfernten Horizonten, wenn die jenseitigen Ufer unsichtbar bleiben. Vielleicht ist diese so überredsame Ferne und Weite dann aber auch der letzte Grund, warum sich der Bodensee nicht eigentlich malen lässt. Die Ausdehnung seiner Plane scheint sich zur Not noch in Linien und Flächen, nicht aber in wirkliche Farben übertragen zu lassen, und das Pathos seiner Geräumigkeit scheint sich in dem Maße, als sich das Gemüt beschwingt, dem Bilde und seinen Ausdrucksmitteln zu versagen. Vielleicht darf ich an diese Feststellung noch ganz im Vorbeigehen den wichtigen Umstand knüpfen, dass diese natürliche Weiträumigkeit der Bodenseelandschaft sozusagen ihrer historischen Weitläufigkeit durchgängig entspricht und dass hier eine beinahe einzigartige Übereinstimmung von Natur und Kultur obwaltet. Denn wer immer diese das Herz entengende Landschaft leiblich durchwandert, der wandert geistig durch die 12 Jahrhunderte unserer deutschen Vergangenheit, der stößt bei jedem Schritt auf ihre herrlichsten Denkmale von der romanischen Zeit bis auf die Gegenwart. Der Bodensee, könnte man sagen, ist die Landschaft unseres deutschen Anfangs. Hier beginnt der Deutsche im Namen Gottes zu roden und zu pflanzen, zu bilden und zu bauen, zu dichten, zu singen und zu sinnen. Hier setzt sich jeder Fußbreit der sichtbaren Landschaft draußen um in ein Stück Seelenlandschaft drinnen. Und wie es den leiblichen Blick unwiderstehlich in die Fernen des Raums zieht und lockt, so zieht und lockt es den geistigen Blick unwiderstehlich in die Fernen der Zeiten. Noch einmal unterbreche ich. Sollte also entgegen der anfänglichen Feststellung doch eine allgemeine Aussage gestattet sein, die das Erscheinungsbild des Bodensees zu definieren imstande ist, so ist es dessen Weite. Sie eben führt dazu, dass der See als eine selbstherrliche Gegebenheit erscheinen kann, die sich nicht darauf reduzieren lässt, in eine Umgebung, die sie trägt, spiegelnd bloß eingebettet zu sein. Der See ist nicht einfach Bestandteil seiner Umgebung, sondern schafft diese erst, Kraft seines Pathos der Geräumigkeit. Diese wird von Ziegler als natürlich geografische und als historisch geistige Geräumigkeit gefasst. Das sinnlich zu Erfahrende wird als die in räumlichen und zeitlichen Kategorien zugleich sich artikulierende Präsenz eines unverlierbaren, unvernichtbaren Ursprungs angesprochen, als Präsenz nämlich des gegen eine fanatisierte und satanisierte Gegenwart aufzubietenden deutschen Anfangs. Man braucht wiederum nur an Zieglers Werk Das Heilige Reich der Deutschen zu erinnern, um zu wissen, welcher deutsche Anfang hier gemeint ist. Zitat aus jenem Buch: Das Jahrhundert zwischen Otto dem I. und Heinrich dem III., rund die Zeitspanne zwischen 950 und 1050, das Jahrhundert cut exochen der deutschen Kaiser, aber auch der deutschen Kirche, aber auch der mittelalterlichen Theokratie Europa mit unleugbar sakralen Merkmalen und hieratischen Kennzeichen. Wenn es jemals, hat Ziegler dort auch geschrieben, in unserem alten Europa eine staatliche Einrichtung gab, die mit den halblegendarischen Theokratien Asiens und Ägyptens zu innerst verwandt erscheint, dann ist dieses Reich der sächsischen Ottonen und noch der saalischen Heinriche. Zitat Ende. Zur Weite des Bodensees gehört eben auch, folgen wir Ziegler, dass er die Erinnerung an jenes Jahrhundert wach hält, als im Skriptorium der Abtei Reichenau das Evangeliar Ottos III. Angefertigt wurde, Heinrich II. In Konstanz den universalen Gottesfrieden ausrief. Und niemand, kein Machthaber, kein Rechtssetzer, keine Gewaltmaßnahme, so lautet die Botschaft des Jahres 1935, kann hindern, wenn zwar das Reich als Hoffnung einer konkreten politischen Theologie auch nicht mehr in Frage kommt, dass jeder Fußbreit der sichtbaren Landschaft draußen, welche die unvertilgbaren Spuren des Reiches durch die Geschichte trägt, trotzdem sich umsetzt in ein Stück Seelenlandschaft drinnen. Was als Prinzip politischer Praxis und Gestaltung außer Reichweite liegt, bleibt als Prinzip individueller Lebenspraxis und Gestaltung in Kraft und immer möglich. Hat sich das Recht in der Außenwelt ins Unrecht verkehrt, wandert es nach innen und wartet darauf, von seinen verschwiegenen Trägern neu gesetzt zu werden. Das ist der gedankliche Angelpunkt, der das reine Landschaftsbild zum symbolischen Bedeutungsraum erweitert. Dieser nun wird in den letzten Sätzen des Essays noch ergänzt durch das Begriffsbild, durch den Bildbegriff der Höhengestaltung. Mit all dem, so schließt nämlich Ziegler, will ich keineswegs behaupten, dass die Höhengestaltung der Ufer und Buchten für unseren See eine bare Nebensache sei. Wenn auch das Gebirge nirgends so nah an das Wasser rückt, dass es die Vorherrschaft der Waagerechten und der Fläche ernstlich beeinträchtigt, trägt es dennoch das Seinige zur Charakteristik der Landschaft bei. Im Norden, vielfach geradezu in die Ebene abdachend und verflachend, stoßen die Berge an anderen Stellen bis nahe an den Wasserspiegel vor, Vorreiter der Alpen, die gleichsam die Ankunft gewaltiger Heersäulen melden. Und auch jetzt scheint die Natur all ihre Möglichkeiten vorführen zu wollen, die sie zwischen Gipfel und Tal, zwischen Gebirge und Flachland bereithält. Kaum ist es zu glauben, dass es derselbe See sei, der am Reichenauer und Mettenauer Ried etwa den lieblichen Gestaden des Chiemsee ähnelt und wiederum am Bodansrück bei Sonnenuntergängen des Spätsommers einem der nördlichen Fjorde Norwegens gleicht, umhaucht von aller herben Einsamkeit und Weltverlorenheit der Lofoten. Derselbe See, dessen Küste ein abendlicher Blick auf die Bergkegel des Hegau mit Griechenland verwechseln könnte. Derselbe See, den im Winter der röhrende Föhn in hochbrandenden Wogenstürzen über die Ufermauern Friedrichshafens wälzt. Derselbe See, der einem Sohn der westpreußischen Landschaft Heimweh macht, weil ihm ein Blick auf die Uldinger Landzunge von gewissen Stellen aus an die Ostsee bei Sopot gemahnt. So finden wir im Bodensee die Küsten und Gestade fast aller europäischen Meere irgendwie angedeutet und vertreten vom nördlichen Atlantik bis zum Mittelmeere. Mit nichts in der Welt aber ist er zu vergleichen an jenen Frühlingstagen, wo sich über seine prangenden Blütengärten die Silberkette der Alpen spannt, vom Tödi und Glernisch bis zu den Oberstdorfer Gabeln und Hörnern, sie alle gelassen überwölbt vom mächtigen Gestühl des Sentis als ihrer königlichen Mitte, ein Gebirgsstock für sich, wie ihn die Griechen unfehlbar als Thron und Wohnsitz der Götter verehrt hätten, erhält in hoher Majestät den See und sein Gefilde in guter Hut. Ende des Essays. Setzt sich derart aber nicht allein der horizontale, sondern auch der vertikale Teil der sichtbaren Landschaft draußen in ein Stück Seenlandschaft um, so geht, denken wir den von Ziegler geöffneten Bedeutungsraum jetzt zu Ende, ein hierarchisch strukturiertes Individuum daraus hervor, das auf die Umstände, unter denen es sich in der Welt befinden muss, ebenso gelassen hinabblicken kann, wie der Sentis auf die unter ihm sich breitende Seelandschaft. Dieses Individuum ist Individuum des Mittelalters, das für Ziegler keine vergängliche historische Epoche gewesen ist, sondern ein überzeitlicher Typus, den es hier und je zu aktualisieren galt. Solch ein Mensch, solch ein Individuum ragt wie das Land, in dem es sich erkennt, auf in einen göttlichen Teil, der dem übrigen Gefilde entzogen und zugleich ihm neuen Raum in den Raum stellend stiftende königliche Mitte ist. Vielen Dank fürs Zuhören.